Deutschlandfunk Nova. Update mit Ilka Knigge.
Sie müssen ihren politischen Aschermittwoch absagen und werden danach dann auch noch auf dem Heimweg verfolgt. Gestern sind PolitikerInnen der Grünen wie Ricarda Lang oder Cem Özdemir massiv angegangen worden. Und das ja nicht zum ersten Mal. Katharina Schulze ist Fraktionsvorsitzende der Grünen im Bayerischen Landtag und auch sie bekommt Morddrohungen und wurde im Landtagswahlkampf mit einem Stein beworfen.
Mein Büroteam ist immer sehr bedacht darauf, abzuklären, dass ich nicht alleine zum Bahnhof gehe. Wir sagen immer der Polizei Bescheid, wenn ich irgendwo eine Veranstaltung habe.
Sie erzählt hier gleich, wie sie mit dem ganzen Hass umgeht. Außerdem bekommt ihr hier ein Update zur Situation in Gaza. Bundesaußenministerin Annalena Baerbock ist ja gerade in Israel und setzt sich dort für eine humanitäre Feuerpause ein. Und es geht bei uns um besondere Pflanzen, um leuchtende Pflanzen. Das und mehr unsere Themen im Update-Podcast vom 15. Februar. Ilka Knigge, mein Name. Kommt gut durch die nächsten 20 Minuten.
Deutschlandfunk Nova.
Das war Biberach gestern. Ihr habt das mitbekommen, die Grünen mussten dort ihren politischen Aschermittwoch absagen, aus Sicherheitsgründen, denn eine Bauerndemo vor der Stadthalle ist eskaliert. Demonstrierende haben da zum Beispiel Steine geworfen, die Polizei hat Pfefferspray eingesetzt. Und das alles nur wenige Wochen, nachdem die Fähre von Robert Habeck blockiert worden ist, als er aus dem Urlaub kam. PolitikerInnen der Grünen werden gerade häufiger beleidigt, bedroht oder sogar angegriffen. Das kennt auch Katharina Schulze. Sie ist die Fraktionsvorsitzende der Grünen in Bayern. Sie bekommt Morddrohungen und Hass im Netz ab. Und sie sagt, sie kommt mit dem Blockieren und mit dem Anzeigen gar nicht mehr hinterher. Hallo Frau Schulze.
Hallo Frau Knigge, grüß Sie.
Wie oft kommen Morddrohungen oder Beschimpfungen bei Ihnen an?
Oh, ich kann das gar nicht an einer Hand abzählen. Ich bin ja jetzt seit 10 Jahren im Bayerischen Landtag und gefühlt von Jahr zu Jahr wurde es krasser und ist es krasser. Social Media trägt da seinen Teil dazu bei, aber die klassische Beleidigungs- und Beschimpfungs-E-Mail gibt es auch fast täglich.
Haben Sie den Eindruck, da hat sich in den letzten Monaten noch mal was verändert?
Ja, das würde ich schon sagen. Also ich kann ja jetzt schon relativ viele Jahre politisches Engagement von mir persönlich überblicken. Und ich würde sagen, die Veränderung sieht so aus. Am Anfang war das oft irgendwelche Accounts, Hansi93, der irgendwie geschrieben hat, wie ich vergewaltigt gehöre. Dann irgendwann wurden es Leute mit irgendwie Klarnamen oder einem netten Familienfoto, wo man irgendwie 2 Kinder auf dem Schoß vom Mann gesehen hat. Ja. Und trotzdem hat der mir irgendwas ins Postfach geschrieben. Und in Bayern hatten wir letzten Herbst unseren Landtagswahlkampf und der war wirklich besonders intensiv. Und da kam es dann auch zum ersten Mal von Worten zu Taten. Wir hatten eine Veranstaltung in Neu-Ulm, standen auf der Bühne und auf einmal flog ein Stein.
Ja, habe ich mitbekommen. Haben Sie das Gefühl, Sie fühlen sich jetzt auch einfach mehr in Ihrer Sicherheit dadurch bedroht? Müssen Sie andere Maßnahmen ergreifen? Also wählen Sie die Orte anders aus? Brauchen Sie mehr Personenschützer?
Also, ich war lange Jahre Handballspielerin, Kreisläuferin. Ich glaube, ich habe ein einigermaßen dickes Fell und ich probiere mich vor allem davon nicht einschüchtern zu lassen. Aber ja, mein Büroteam ist immer sehr bedacht darauf, abzuklären, dass ich nicht alleine zum Bahnhof gehe. Wir sagen immer der Polizei Bescheid, wenn ich irgendwo eine Veranstaltung habe. Mhm. Aber ich möchte den Blick noch mal ein bisschen weiten. Ja, also ich bin jetzt Landtagsabgeordnete. Ich habe zum Beispiel ein Büro, was mir hilft beim Anzeigen und Co. Aber wie viele Menschen gibt es in dieser Republik, die ehrenamtlich Politik machen? Mhm. Im Kreistag, im Gemeinderat, im Ortsverband, im Kreisverband. Und bei denen wird ja auch Hass und Hetze massiver. Und das halte ich für eine super gefährliche Entwicklung, weil wir brauchen Menschen, die sich ehrenamtlich für unser Gemeinwesen einsetzen, sei es in der Partei, sei es bei der Freiwilligen Feuerwehr, sei es im Sportverein. Und wenn diese Verrohung in Teilen der Gesellschaft weitergeht, dass Menschen, die sich ehrenamtlich fürs Gemeinwesen einsetzen, angegangen, bedroht und beleidigt werden, dann läuft gehörig was schief und da müssen wir auch politisch gegensteuern.
Wie? Wie könnte das aussehen?
Da gibt es einige Maßnahmen. Wir müssen in die Demokratie- und Medienbildung investieren. Wir müssen auch die Sicherheitsbehörden gut ausstatten, von Polizei, Verfassungsschutz bis Justiz, damit man diese Taten, die zum Beispiel online begangen werden, auch konsequent verfolgt. Und in manchen Bundesländern gibt es ja schon virtuelle Polizeiwachen, wo Bürgerinnen und Bürgern digitalen Hass oder Beleidigungen, Bedrohungen oder Vergewaltigungsandrohungen oder Mordaufrufe auch digital anzeigen können. Mhm. Ich komme jetzt aus einem Freistaat, wo es sowas noch nicht gibt. Und ich finde, da braucht man einfach Waffengleichheit. Wenn ein Typ mir nachts um 23.50 Uhr eine Vergewaltigungsandrohung ins Postfach schicken kann, möchte ich, dass ich das um 23.55 Uhr digital bei der Polizei anzeigen kann und nicht erst am nächsten Tag auf die Wache gehen muss.
Was wünschen Sie sich von anderen Parteien?
Ich wünsche mir, dass alle demokratischen Parteien erkennen, dass die Lage ernst ist, dass der Rechtsrutsch in unserem Land real ist und dass es jetzt gilt, sich unterzuhaken und gemeinsam unsere Demokratie zu verteidigen. Und da gilt es, inhaltlich gerne hart in der Sache zu streiten, aber immer mit Anstand und Respekt.
Sagt Katharina Schulze, sie ist Fraktionsvorsitzende der Grünen im Bayerischen Landtag. Ihr habt es mitbekommen, die Grünen in Baden-Württemberg, die mussten gestern ihren politischen Aschermittwoch wegen einer Eskalation vor der Stadthalle absagen. Und wir haben darüber gesprochen, wie der Hass und die Hetze Politikerinnen wie Katharina Schulze in ihrer Arbeit beeinflussen. Vielen Dank Ihnen fürs Gespräch.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Außenministerin Annalena Baerbock, die ist seit gestern in Tel Aviv. Sie versucht, die Bodenoffensive des israelischen Militärs in Rafah zu verhindern. In der Stadt ganz im Süden von Gaza, wo inzwischen rund 1,4 Millionen Menschen auf allerengstem Raum und unter unwürdigen Umständen Zuflucht suchen.
Daher ist es wichtig, dass wir gemeinsam als internationale Gemeinschaft, gemeinsam mit den Israelis Schutzkorridore schaffen. Und der einfachste Schutz wäre jetzt eine humanitäre Feuerpause.
Das hat Baerbock gestern Abend im Heute-Journal gesagt. Wie es gerade um eine Feuerpause in Rafah steht, dazu spreche ich jetzt mit unserem Korrespondenten für die Region, mit Julio Segador. Julio, das, was Baerbock fordert, fordern international ja viele PolitikerInnen und auch Organisationen, also eben eine Feuerpause, eine Evakuierung der Menschen in Rafah, sichere Korridore für eben Hunderttausende. Aber wie soll das gehen?
Das ist die große Frage und eine wichtige Partei, nämlich Israel, ist eben nicht bereit, so eine Feuerpause jetzt einzurichten. Es könnte eine Feuerpause, eine Waffenruhe geben, wenn sich die Hamas auch bereit erklärt, die Geiseln freizulassen. Das ist die Forderung, die Israels Premierminister Benjamin Netanyahu jetzt auch wieder wiederholt hat. Und was Israel anbietet in diesem Zusammenhang, ist eben ein Evakuierungskorridor. Den hatte ja auch Annalena Baerbock gefordert. Mhm. Wie der allerdings genau aussehen soll, dazu hat sich Netanyahu nicht geäußert. Es ist auch völlig unklar, wann Rafah angegriffen wird, ob und wann. Also wir haben bisher nur begrenzte Angriffe gehabt, eher kleinere Angriffe. Aber es ist auch schwer vorstellbar. Du hast die Zahl eben genannt, rund um Rafah 1,3 bis 1,4 Millionen Menschen, wie die verschoben werden sollen, wohin die gehen sollen, es ist völlig unklar, wenn Rafah wirklich zur Kampfzone wird.
In Kairo wird ja gerade eben verhandelt über diese Waffenruhe. Israels Präsident Netanyahu weigert sich aber im Moment, weiter an diesen Verhandlungen teilzunehmen. Trotzdem gibt es ja auch weiter Versuche und Appelle, ihn umzustimmen. Gib uns doch bitte mal einen Überblick, wer setzt sich da jetzt gerade alles für diese Feuerpause ein?
Ja, eigentlich alle, kann man sagen, außer Israel. Und du hast eben gesagt, dass Netanyahu diese Feuerpause ablehnt und dass er auch an den Verhandlungen jetzt nicht teilnimmt oder beziehungsweise eine israelische Delegation eben nicht in Kairo mit dabei ist. Das Ganze ist auch innenpolitischen Gründen geschuldet, weil seine ja zum Teil rechtsextremen Koalitionspartner da Druck machen und sagen, sie wollen jetzt keinen Deal mit der Hamas, man soll weiter auf die militärische Stärke setzen. Und wir hatten ja Anfang der Woche die Situation, dass zwei Geiseln frei kamen und durch einen Einsatz von israelischen Spezialeinheiten. Und da sagen eben jetzt die Militärs, guckt, wir haben ja Anfang der Woche gezeigt, militärischer Druck führt dazu, dass wir die Geiseln befreien. Und deshalb setzt eben zur Stunde noch Israel aufs Militär und eben nicht auf Friedensverhandlungen oder Verhandlungen zu einer Waffenruhe, zu einem Deal in Kairo.
Du hast eben gesagt, alle wollen eigentlich diese Feuerpause. Welche Rolle spielt denn da die Hamas? Wie positionieren die sich?
Ja, die Hamas ist sehr stark unter Druck geraten und die Hamas würde vermutlich auch so einer Feuerpause zustimmen, dann hat aber eigene Konditionen ja schon in der vergangenen Woche formuliert und diese Konditionen, da müsste sich Israel komplett aus dem Gazastreifen zurückziehen. sind, das ist für Israel natürlich nicht annehmbar, weil die Kriegsziele, die formuliert worden sind, so nicht zu erreichen sind. Und dann kommt noch was dazu bei der Hamas. Wir reden ja nicht über eine einheitliche Hamas. Wir reden über Hamas-Leute, die im Gazastreifen sind. Vor allem Yahya Sinwar, der Chef der Hamas hier, ist der starke Mann. Aber es gibt auch Hamas-Leute, die eben nicht im Gazastreifen sind. Die sind entweder im Libanon oder in Katar. Und die haben wohl unterschiedliche Meinungen. Also Haniyeh, eigentlich der oberste Hamas-Chef, der in Doha in Katar ist, der würde vermutlich lieber diesen Konflikt weiterführen. Es heißt, dass Sinwar im Gazastreifen seinerseits gerne vermutlich so eine Feuerpause einrichten würde, damit sich seine Leute auch regenerieren und möglicherweise die verbliebenen Hamas-Kämpfer neu aufstellen können. Also da gibt es wohl auch unterschiedliche Sichtweisen innerhalb dieser Terrorgruppe und das kommt alles erschwerend hinzu.
Das heißt, ich höre da bei dir so ein bisschen raus, Julio, jetzt mal deine Einschätzung, dass es gerade nicht auf eine Feuerpause hinausläuft, sondern eher auf weiterhin eine sehr unübersichtliche Situation?
Ja, Feuerpause glaube ich jetzt nicht, dass wir sie in den nächsten Tagen bekommen werden. Möglicherweise, wenn der militärische Druck so groß wird, dass die Hamas von ihren Bedingungen runterkommt, dass sie leichtere Bedingungen, softere, wie es immer heißt, dann formuliert, dann könnte es sein, dass wir nochmal einen Deal bekommen, also Waffenruhe und im Gegensatz eben dann die Freilassung einiger Geiseln, möglicherweise vieler Geiseln. Dann spielt auch noch eine Rolle, das kommt erschwerend hinzu, es ist auch eine Forderung, die Israel komplett ablehnt, dass wirklich die ganz schweren Hamas-Jungs freigelassen werden aus den israelischen Gefängnissen. Das gab es ja schon bei dem ersten Deal, dass ja auch Geiseln freigelassen wurden und aus den israelischen Gefängnissen palästinensische Häftlinge freigelassen wurden. Also es gibt sehr, sehr viel. Es ist sehr, sehr kompliziert. Es ist, wie du gesagt hast, unübersichtlich.
Das sagt Julio Segador. Er berichtet für uns aus Israel und den Palästinensergebieten. Danke dir für deine Einschätzungen.
Gerne.
Deutschlandfunk Nova. Update.
So, stellt euch mal vor, ihr wacht vielleicht heute Nacht auf, müsst mal wohin oder braucht einen Snack. Ihr habt dann wahrscheinlich, genauso wie es mir immer geht, keinen Bock auf dieses super grelle Deckenlicht. So, da wird man super wach. Es gibt für solche Fälle natürlich Nachttischlämpchen, sind so ein bisschen dezenter. In den USA, da geht das jetzt aber auch mit Hilfe einer Pflanze so als Lichtspender. Es gibt dort ab Frühjahr Petunien im Netz zu kaufen, die ernsthaft im Dunkeln leuchten. Und das ist nicht irgend so ein Plastikscherz, sondern es ist eine echte Zimmerpflanze. Anna-Katharina Küssers aus dem Deutschlandfunk Nova-Team, wie funktioniert das?
Das geht mit Hilfe von Genübertragung. Dafür hat sich der Hersteller die sogenannte Biolumineszenz im Pflanzenreich zunutze gemacht. Biolumineszenz meint, dass es in bestimmten Pflanzen und Tieren zu biochemischen Reaktionen kommt, durch die die Pflanzen oder Tiere dann anfangen zu leuchten. Glühwürmchen sind da ein ganz bekanntes Beispiel, aber das können zum Beispiel auch bestimmte Korallenarten oder Pilzarten. Und aus solchen Pilzen haben die Expertinnen und Experten in den USA jetzt die dafür verantwortlichen Gene genommen und in die Petunien eingesetzt.
Wie müssen wir uns denn dieses Leuchten vorstellen? Also strahlt dann so die ganze Blume oder ist das ein bisschen...
Nee, also das ist eher dezent und funktioniert wirklich auch nur im Dunkeln. Also die Blätter geben dann so ein leicht schimmerndes Grün ab und laut dem Hersteller kannst du bei dem Licht wohl auch noch problemlos schlafen. Tagsüber sehen die Petunien übrigens ganz normal aus. Ich würde sagen, fast schon langweilig. Also einfach grüne Blätter, weiße Blüten, das war's.
Brauchen die denn irgendeine besondere Pflege, damit sie schön leuchten?
Außer Wasser, Luft, Dünger und Licht tatsächlich nichts. Stefan Clemens ist Professor für Pflanzenphysiologie an der Universität in Bayreuth. Er erklärt das so.
Weil die sich selber die Stoffe herstellen, die dann umgesetzt werden, um dadurch Licht zu generieren. Das heißt, diese Pflanzen können wirklich selbstständig leuchten, wie es eben ansonsten diese Pilze können, aus denen diese Gene stammen.
Das Leuchten wird wohl kräftiger, je höher der Stoffwechsel der Pflanze ist. Wenn die also viel Sonne abbekommen und wachsen, dann wird es nachts heller in deinem Zimmer. In der Regel halten die Petunien dann so für eine Saison ungefähr.
Ach so, okay, das heißt, danach muss man da eine neue kaufen.
Ja, oder du kannst die Leuchtepetunien auch über Ableger vermehren. Also auf der Seite des Herstellers ist gerade schon eine Vorbestellung für umgerechnet 27 Euro möglich. Geliefert bekommst du die Pflanze dann im Frühjahr. Eine präzisere Angabe gibt es da bisher nicht zu finden.
So, aber jetzt eine Pflanze aus den USA hierher liefern lassen, schwierig. Kann ich die auch bald in Deutschland kaufen?
Also in absehbarer Zeit erstmal nicht. Das hängt mit den strengen Auflagen in der EU zusammen, die sich mit genveränderten Pflanzen befassen. Der Zulassungsprozess solcher Pflanzen ist ziemlich langwierig und kompliziert. Deswegen gibt es gerade auch niemanden, der jetzt irgendwie versucht, solche Pflanzen bei uns auf den Markt zu bringen. Und nach Deutschland übers Netz bestellen, hast du eben schon gesagt, das kann man halt einfach auch nicht. Das tut es nicht.
In den USA haben sie eher kein Problem mit so genveränderten Pflanzen.
Also zumindest weniger. Die Zulassung der Leuchtpflanzen ist aber auch da an eine Bedingung geknüpft. Die dürfen sich in freier Wildbahn jetzt nicht unkontrolliert ausbreiten können. Stefan Clemens sagt:
Für diese Zulassung ist in den USA das US Department of Agriculture zuständig. Und die argumentieren eben ganz zu Recht so, dass Petunien eben keine, also das ist eine normal vorkommende Zierpflanze, die sich aber eben nicht ausbreitet. Auch nicht als invasive Art in den USA gilt und insofern eben unbedenklich ist, auch was solche Verbreitung angeht.
Dass die Pflanze jetzt genverändert ist, das ist in den USA tatsächlich nicht so ein Ding.
Also schön, dass sie jetzt leuchtet, aber gucken wir mal auf sie. Schadet der das irgendwie?
Nee, also Expertinnen und Experten gehen gerade davon aus, dass das kein Ding für die Pflanze ist. Das Leuchten hat bei denen dann aber halt auch keine Funktion. Also das soll jetzt nicht wie bei anderen leuchtenden Pflanzen und Tieren irgendwie Feinde verwirren oder Partner anlocken oder sowas. Die leuchten dann halt einfach nur zu unserer Unterhaltung.
In den USA sollen im Frühjahr die allerersten leuchtenden Petunien ausgeliefert werden. Die Details hatte Anna-Katharina Küsters aus dem Deutschlandfunk Nova-Team. Danke dir.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Es ist schlimmer Hass. Aber diese Nachrichten bekommen Fußballer von Bayern München nach Spielen um die Ohren.
Red Deutsch, du Neg.
Halt besser dein unqualifiziertes Maul.
Ich wünsche euch, dass ihr alle bei einem Unfall ums Leben kommt.
Und gestern ging es gleich weiter damit. Nach Müller, Sané und Goretzka ist jetzt Dayo Upamecano übelst rassistisch in den sozialen Medien beleidigt worden. Und alles nur, weil er eine rote Karte im Champions-League-Spiel gegen Lazio Rom bekommen hat. Bayern München hat gleich reagiert, gesagt, sie werden dagegen vorgehen. Nur, was passiert dann? Matthias Friebe aus unserer Deutschlandfunk-Sportredaktion. Wir reden ja nicht mehr von ein, zwei Kommentaren, sondern was ist da genau gestern passiert?
Ja, wenn sowas passiert, die rote Karte, die hat er dann zum Elfmeter geführt, der das einzige Tor zur Folge hatte bei dem Spiel, das 1:0 für Rom, dann sind die sozialen Medien schnell voll davon. Das sind dann hunderte Kommentare. Wir haben gerade gehört, in welche Richtung sowas geht. Das müssen wir gar nicht wiederholen, welche Worte dann fallen. Ja. Es geht natürlich um die Hautfarbe von Upamecano, die ist dann auch sofort ein Thema. Und das ist etwas, was leider schon trauriger Alltag geworden ist, was immer wieder passiert. Mhm. Und der FC Bayern hat dann auch ganz schnell, auch das ist inzwischen fast schon routiniert, muss man sagen, reagiert und das verurteilt. Das ist verabscheuungswürdig, das ist ein rassistischer Mob und das ist nicht der FC Bayern München. Zumal gerade Dayo Upamecano das auch zum zweiten Mal schon erlebt hat oder erleben musste. Vor einem Jahr war er auch Ziel solcher Beleidigungen, als Bayern gegen Manchester City 0:3 verloren.
Mhm. Und diese Hetze, das hast du gerade auch schon gesagt, nimmt zu. Lässt sich das auch an Zahlen belegen?
Das kann man bestimmt an Zahlen belegen. Ich kann ja nicht genau sagen, wie viel mehr das jetzt geworden ist. Aber es gibt immer wieder die Berichte davon, nach gerade auch großen Spielen. Vielleicht der bekannteste Fall war das Europameisterschaftsfinale 2021 wegen Corona und nicht 2020. Da haben drei englische Spieler im Elfmeterschießen gegen Italien Elfmeter verschossen und alle drei sind wegen ihrer Hautfarbe beleidigt worden. Das hat auch richtig Konsequenzen gehabt. Man hat die Menschen gefunden, die diese Kommentare geschrieben haben und manche von denen sind dann auch im Gefängnis gelandet tatsächlich. Mhm. Also das war vielleicht so der prominenteste Fall der letzten Jahre, über den man sprechen kann.
Der DFB, die DFL, die Vereine, die unterstützen Aktionen gegen Hate Speech. Passiert dann ansonsten noch mehr?
Das ist das, was man erstmal machen kann. Man kann das den Strafverfolgungsbehörden übergeben, Anzeigen schreiben, versuchen, die Menschen ausfindig zu machen. Und ansonsten ist es eben immer wieder das Appellieren an die guten Sitten, an das gute Benehmen, auch in den sozialen Medien. Wir kennen das ja auch aus ganz anderen Bereichen, wenn wir uns vorstellen, was auch Politiker beispielsweise sich immer anhören müssen.
Ja.
Das sind einfach die Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen. Die haben das Problem mit Hate Speech und zwar in immer größerer Weise, hat man ja das Gefühl. Also man kann nur appellieren. Und auch an die sozusagen Kräfte, die in den Fankreisen selbst entstehen. Und ansonsten hilft nur Strafverfolgung.
Wie gehen denn die SpielerInnen damit um, mit diesem ganzen Hass?
Wir haben es gerade gehört, zum Beispiel, indem man es öffentlich macht mit solchen Videos, indem man darauf aufmerksam macht, wie groß das Problem ist und was das mit jemandem anrichtet. Ich glaube, man kann sich das nur schwer vorstellen, wenn man es nicht am eigenen Leib erfahren hat, was das bedeutet, wenn man sowas bekommt. Also Öffentlichkeit schaffen, die Bekanntheit nutzen, den prominenten Status, die Reichweite in den sozialen Medien, um darauf aufmerksam zu machen und hoffen, dass sich das durchsetzt, dass man solche Sachen nicht tut.
Dayo Upamecano vom FC Bayern ist gestern nach dem Spiel gegen Lazio Rom übelst rassistisch beleidigt worden. Matthias Friebe aus der Deutschlandfunk Sportredaktion hat uns eingeordnet, was im Fußball gegen Rassismus getan wird. Danke dir fürs Gespräch.
Gerne.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Welche Affen haben die längsten Halse? Die Gieraffen. Sorry Leute, Karneval ist vorbei, der musste aber mal kurz sein. Auch wenn den vielleicht ein echter Affe nicht verstanden hätte. Aber Affen haben Humor. Da ist gerade eine neue Studie des Max-Planck-Instituts für Verhaltensbiologie erschienen, die genau das nämlich untersucht hat. Was finden Affen eigentlich witzig? Unser Reporter Martin Grinner, der hat sich heute mit der Forscherin unterhalten, die Affen beim Lachen beobachtet hat.
Wenn Menschenaffen miteinander witzig sind, dann geht es oft zu, wie im Kindergarten. Sie ärgern sich gegenseitig. Und manchmal fechten sie dabei ganz raffiniert mit dem Florett, natürlich im übertragenen Sinne. Ein anderes Mal packen sie dagegen gleich die dicke Keule aus.
Unter den Top 5 Verhaltensweisen war zum Beispiel Anstupsen, einem dem anderen spielerisch eins drüberhauen, die Fortbewegung von dem anderen behindern. Dann haben wir so einen genannten Body Slam, das ist, wenn man mit dem ganzen Körper jemanden anrempelt. Oder zum Beispiel an einem Körperteil ziehen, an den Haaren ziehen. Das war besonders bei Orangutans, vermutlich wegen ihrem langen Fell. Ja, und generell ist das Verhalten eben ein sehr provokatives Verhalten. Also hat auf jeden Fall diese aggressiven Elemente. Es ist aber auch sehr zielgerichtet, also ein absichtliches Verhalten und auch sehr einseitig. Also das geht vor allem vom Neckenden aus und das kann eben auch ganz unterschiedliche Formen annehmen mit unterschiedlichen Anteilen von spielerischen und aggressiven Elementen.
Isabel Laumer ist Kognitionsforscherin und Primatologin und die Lockdowns der letzten Jahre hat sie genutzt, um eine Forschungsarbeit über den Humor von Affen zu verfassen.
Also ich habe in der Corona-Zeit tatsächlich mir lustige Affenvideos angeschaut.
Stundenlang saß sie vor den Aufnahmen von insgesamt 36 Gorillas, Orang-Utans, Schimpansen und Bonobos. Und obwohl sie dabei festgestellt hat, dass die oft etwas ruppig miteinander umgehen, hat sie auch gemerkt:
Was sich liebt, das neckt sich.
Beziehungsweise was sich neckt, das liebt sich. Denn wenn ein Affe den anderen auf humorvolle Art und Weise piesackt, dann achtet er ganz genau darauf, dass er eine bestimmte Grenze nicht überschreitet.
Was wir eben herausgefunden haben, ist, dass der neckende Affe eben besonders auf die Reaktion des anderen guckt. Also nachdem sie ein Neckverhalten gezeigt haben, wird sofort in das Gesicht des Geneckten geblickt. Und das ist nicht so einfach, das natürlich dann richtig abzulesen. Was will denn der andere eigentlich von mir? Und eben um diese Interaktionen eben spielerisch zu gestalten, da ist eben halt auch eben Vertrauen nötig und auch eben, dass man die Reaktion des anderen vorhersagt. Und vermutlich vermeiden sie auch, dass das tatsächlich in Aggression ausartet dann.
Nun gibt es aber nicht nur diesen etwas rustikalen Humor, sondern auch noch ein paar feinsinnigere Varianten. Im Netz findet man zum Beispiel Videos, in denen Menschen vor einem Affen einen Zaubertrick machen. Und zwar Tricks, mit denen man auch kleine Kinder gut zum Lachen bringen kann. Ein Mann steckt zum Beispiel vor den Augen eines Affen einen Ball in einen Kaffeebecher, lässt den dann unter dem Tisch verschwinden, schmeißt heimlich den Ball raus, zeigt den Becher dann wieder dem Affen, lässt ihn reinschauen und, oh Wunder, der Ball ist weg. Und in diesem Video kriegt sich der Affe nicht mehr ein.
Ja, also bei menschlichen Säuglingen weiß man das, dass die im Alter schon von 5 Monaten, also über absurde Ereignisse lachen. Ich habe diese Videobeispiele gesehen und der Orangutan lacht dann natürlich auch. Also das kann natürlich sein, dass das ein ähnliches Verhalten ist. Was wir aber nicht wissen, ob da jetzt nicht noch ein Mensch daneben sitzt und währenddessen irgendwas gemacht hat, damit das Tier zum Lachen provoziert wurde.
Solche Videos sind also noch kein echter Beweis für den Humor von Affen. Dafür bräuchte man noch weitere Studien, die dann natürlich nach wissenschaftlichen Regeln durchgeführt werden müssten. Ihre eigenen Beobachtungen von Affen, die sich gegenseitig triezen, ärgern oder anrempeln und die genau diese wissenschaftliche Kontrolle eben zulassen, haben aber schon mal gezeigt, dass es ein paar Überschneidungen gibt zwischen dem menschlichen Humor und dem von Affen.
Also man muss zum Beispiel soziale Normen verstehen, also was ist erlaubt, was nicht. Man muss eine gewisse Art von Theory of Mind-Fähigkeit haben, also die Erwartungen und die Absichten anderer erschließen können und auch aktiv über diese nachdenken können. Und man muss auch die Reaktionen anderer vorhersehen. Und spielerisches Necken, das kommt ja bereits bei Kleinkindern vor, geht ab dem Alter von 8 Monaten los und das weist eben viele dieser kognitiven Merkmale auf.
Wahrscheinlich geht es also beim Affenhumor darum, die eigenen Grenzen auszutesten. Wie weit kann und darf ich bei dir gehen? Und daneben geht es aber auch noch um etwas anderes. Ums Freuen, ums Lachen und ums Spaß haben.
Deutschlandfunk Nova. Update. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deutschlandfunk Nova.